Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Michael Roth. Und Michael macht auf das Thema Prostatakrebs beziehungsweise noch viel mehr die Vorsorge aufmerksam. Weil in der Vorsorge, und das sagt er gleich auch in der Episode, die Heilungschancen natürlich liegen oder der größte Hebel für die Heilungschancen liegt. Er spricht aber auch über Konsequenzen, über Maskulinität, wie man mit dem Thema umgeht, ab wie vielen Jahren es sozusagen sinnvoll ist, vorzusorgen, und insofern ein sehr informativer Podcast, aber auch mit einigen Anekdoten, deswegen glaube ich, sehr wertvoll für ein Thema, was relativ breit in der Bevölkerung verbreitet ist. Insofern hoffe ich wie immer, ihr zieht wieder was raus, teilt die Episode und bringt Aufmerksamkeit auf auch speziell dieses Thema in eurem Familien-, Bekannten- und Freundeskreis. Und ansonsten viel Spaß in einer neuen Episode Streaming for Attention mit Michael Roth. An dieser Stelle möchte ich noch einen Hinweis von Michael selbst nachschieben, den er gebracht hat, als die Aufnahme schon beendet war. Die Woche, in der ihr diesen Podcast hört, das heißt, das ist die Woche vom 14., läuft am 15. um 20.15 Uhr auf Vox die Show Showtime of My Life, Stars gegen Krebs, auf die Michael noch gerne hinweisen wollte. Insofern ein Programmtipp, ein Servicetipp von unserer Seite. Auch viel Spaß beim Zuschauen bei der Sendung. Michael, schön, dass du heute am Start bist. Wie geht's dir? Erstmal vorweg gefragt.
Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe ja vor circa 10 Tagen einen neuen Job angefangen als Handballtrainer bei Lübeck-Schwartau. Das ist ja auch im hohen Norden und in meiner Wahlheimat Hamburg, von der her gesehen, bin ich sehr glücklich und bin zwar jetzt ein bisschen im Stress gewesen in den letzten Tagen, wenn man so eine neue Mannschaft übernimmt über Nacht, dann ist das viel Arbeit, aber wir haben 2 Spiele bis jetzt gehabt, 2-mal auswärts und 2-mal gewonnen. Das heißt,
gutes Zeichen, guter Start.
Mein Auftrag, den ich gekriegt habe vom Verein, der wurde bis jetzt mehr wie erfüllt.
Sehr gut, gutes Momentum. Was für Herausforderungen hat man da, wenn man eine neue Mannschaft übernimmt? Also worum geht es da erstmal?
Ich bin ja jetzt letztendlich so eine Art Feuerwehrmann, heißt es ja. Das heißt, man kommt meistens dann in eine Situation, die Mannschaft ist ja schon ein halbes Jahr zusammen und meistens, wenn ein Feuerwehrmann kommt, ist der Verein oder die Mannschaft nicht ganz so zufrieden. Das heißt, musste den Trainer oder die Trainer wurde entlassen, mein Vorgänger. Mhm. Und dann wirst du praktisch über Nacht, kommst du dann dahin und weißt doch gar nicht viel und musst dann auch, ich bin letzten Donnerstag angereist und habe dann Samstag mein erstes Spiel gehabt. Und musst du halt in kurzer Zeit Stellschrauben drehen, die dazu führen, dass die Mannschaft den Kopf frei kriegt und letztendlich dann die ersten Anweisungen des neuen Trainers natürlich auch umsetzt. Und das haben sie sehr gut gemacht.
Also fast erstmal mentales Coaching, wenn man so möchte.
Das ist der Ansatz. Also es geht am Anfang erstmal die Jungs den Kopf frei zu kriegen, zu sagen, neuer Trainer, neue Geschichte und jeder hat eine neue Chance. Und von dem her gesehen, ist es einfach perfekt, wenn man dann in so eine Situation kommt, weil man kann eigentlich nicht viel verkehrt machen. Die Leute erwarten natürlich dann auch, dass das natürlich auch was bringt. Und wenn man dann aber, sagen wir mal, eine intakte Mannschaft vorfindet, so wie ich, die sich auch gern leiden lassen, die auch froh sind, dass jetzt jemand da ist, dann ist einfach das eigentlich eine sehr dankbare Aufgabe eigentlich.
Sehr cool, sehr cool. Und du hast selber auch mal ziemlich erfolgreich Handball gespielt, oder? Führ uns doch mal vielleicht durch dein Leben.
Naja, gut, mein Leben war bis jetzt vornehmlich vom Handball geprägt. Ich habe ja meinen Zwillingsbruder Uli und ich so die klassische Schule durchlaufen. Wir sind in so einem Ort groß geworden, Leutershausen, wo Handballtradition ist, wo auch eine sehr gute Jugendarbeit läuft. Und dann ist man automatisch natürlich beim Handball gelandet. Mein Papa war ein sehr guter Basketballer und Handballer. Da haben wir natürlich auch das Talent so ein bisschen geerbt und sind dann über die Jugendnationalmannschaft in die Bundesliga, Juniorennationalmannschaft, in die A-Nationalmannschaft Und der Höhepunkt, sagen wir, einer langen aktiven Anlaufbahn war die Olympischen Spiele 1984. Ich weiß, da warst du nicht, wahrscheinlich nicht geboren, aber.
Da wurde ich da noch, ich sag immer, das ist ein bisschen vulgär, weil ich sag immer, damals wurde ich doch von den Hoden meines Vaters gemanagt.
Ja, genau, warst du im flüssigen Bereich. Da war ich schon auf der Olympiade in Los Angeles, da gab es die Olympiade schon 84.
Krass,
ne?
Krass.
Da haben wir natürlich auch noch Silbermedaille geholt, das war so der Höhepunkt des Ganzen und so ging das dann eigentlich weiter und dann nach meiner Spielerkarriere bin ich dann irgendwie auch in diese Trainergeschichte reingerutscht und irgendwann war ich dann auch Profi-Bundesliga-Trainer und das schon seit jetzt über 40 Jahren aktiv im Handball unterwegs.
Krass, also auch wirklich durchweg wahrscheinlich dann auch in der Jugend frühzeitig angefangen, ne?
Ja, 1970, wird immer schlimmer, die Daten. Also, 1970 habe ich meinen ersten Spielerpass unterschrieben, da war ich in der Jugend. Und seitdem ist auch so offiziell meine Handballkarriere begonnen.
Alright, alright. Und auch immer weitergemacht und Trainer gewesen, bis du dann irgendwann mal eine Diagnose bekommen hast.
Ja, das war 2009. Da war ich auch Bundesliga-Trainer beim TV Großwallstadt, auch ein bekannter Handballverein. Dann bin ich eigentlich wie immer einmal im Jahr zur Vorsorge gegangen und dann hat sich mein damaliger PSA-Wert innerhalb von einem Jahr mehr wie verdoppelt.
Der PSA-Wert ist der Wert der Entzündung?
Der wird übers Blut abgenommen. Das ist ein Marker, sage ich mal, wo man sehen kann, ist an der Brust da alles okay. Mhm. Also man hat den sogenannten Fingertast durch den Urologen, das heißt, es ist die große Hafenrundfahrt, wie die Männer gerne sagen. Aber wenn dann natürlich schon der Urologe was spürt, ist es meistens schon auch dann ausgetreten. Und wenn man regelmäßig PSA nimmt, es wird über das Blut abgenommen, dann hat man auch wie so eine Fieberkurve letztendlich, sieht man dann, ob sich irgendwas bewegt. Es muss nicht immer Krebs sein. Wenn man jetzt zum Beispiel sonntags eine Mountainbike-Tour macht und geht dann montags zum Urologen, ist die Prostata, wird ja auch massiert, auf dem Fahrradsattel zum Beispiel, dann ist sie auch so ein bisschen, sag ich mal, nicht erregt, sondern vielleicht so ein bisschen
gereizt.
Gereizt, das war das Wort. Und deswegen sollte man das nach einer Fahrradtour nicht abnehmen lassen, aber sonst hat man eigentlich dadurch einen sehr guten Wert, wenn irgendwas sich entwickeln sollte in der Prostata. Das heißt lange nicht, dass man Krebs hat, aber endgültig kann man natürlich das dann feststellen mit einer Biopsie, also wo dann Gewebeproben genommen werden und dann, wenn man früh dran ist, und das ist ja auch unsere Hauptintention unserer Arbeit, dann kann man das auch gut reparieren. Und so war es bei uns mit 47 Jahren, das war natürlich früh, aber Krebs guckt ja nicht nach dem Alter, sondern das entwickelt sich und deswegen sollte man spätestens einmal ab 45 mal einen Urologen aufsuchen.
Okay, und bei dir selbst war das so, du hattest dann auch einen dieser Vorsorgetermine, das heißt, du wusstest glücklicherweise schon sozusagen oder warst deiner Pflicht dir selbst gegenüber bewusst, das regelmäßig checken zu lassen und dann hast du was gehört von deinem Urologen?
Naja gut, wir waren ja auch Leistungssportler, da hat man ja so immer so eine gewisse Beziehung zu der medizinischen Abteilung, wie man so schön sagt, also man ist regelmäßig natürlich bei der Herz-Kreislauf-Untersuchung, man ist auch vielleicht vom Körperbewusstsein her so, dass man auch keine Angst vor dem Arzt hat, weil man doch öfter mal eine Operation hatte, ob das jetzt Kreuzband war, ein Fingerbruch, keine Ahnung, Handball kommt ja.
Schlüsselbein auch was, glaube ich, beim Handball, ne?
Ja, Schlüsselbein oder eine Bänderverletzung, also ist alles Mögliche drin. Und dann geht man natürlich, hat man da viel Erfahrung und trotzdem war das so, dass mein Papa irgendwann mit 72 auch Prostatakrebs gekriegt hat, dann ist man natürlich noch aufmerksamer und passt dann noch mehr auf. Und letztendlich ist ein regelmäßiger Arztbesuch für Männer ganz wichtig, weil man da natürlich auch in kürzester Zeit Dinge erkennen kann. Viele Männer gehen ja schon gar nicht zur Vorsorge, weil sie Angst haben, dass was gefunden wird. So sind Männer drauf zum Teil. Deswegen liegt unsere Arbeit drin, dass wir wirklich Männer oder auch Frauen überzeugen, dass ihre Männer zum Urologen schicken.
Verstehe. Das heißt, du kanntest selber die Krankheit oder beziehungsweise den Befund Prostatakrebs schon zuvor durch deine eigene familiäre Geschichte sozusagen.
Ja, man sollte auch auf jeden Fall, wenn es eine Vorgeschichte gibt, wie zum Beispiel der Papa oder Opa im Vorfeld, wenn es da schon eine Prostata-Geschichte gibt, sollte man noch vorsichtiger sein, weil ja fast schon bewiesen ist, dass es auch eine Genübertragbarkeit gibt. Das ist ähnlich wie bei Brustkrebs. Also da ist man natürlich besonders gefährdet. Deswegen sollte man wirklich gucken, dass man, wenn es eine Vorgeschichte ist, doch mindestens einmal im Jahr zur Vorsorge geht.
Und dann auch schon entsprechend früher?
Ja, ich sage ja, mit 45 ist man früh dran, aber es gibt natürlich auch eine Krebskrankheit bei Männern, das ist Hodenkrebs. Das kann schon auch in jungen Jahren passieren.
Ist damals bei meinem besten Schulfreund auch der Fall gewesen.
Ja, man muss dann gucken, dass man ja vielleicht auch einen Allgemeinarzt mal, der darauf aufmerksam hat, Hodenkrebs tut komischerweise, das weiß ich jetzt gerade, weil ich vor kurzem auf so einem Seminar war, die meisten Frauen erkennen, weil die natürlich irgendwann mal da vielleicht auch hinlangen und merken, da ist irgendwas. Also es ist ähnlich wie bei Brustkrebs, dass man das auch ertasten kann. Und wenn man merkt, da ist irgendwas, was nicht hingehört, dann sollte man schnell zum Urologen gehen, weil auch Hodenkrebs natürlich tödlich sein kann. Ne?
Total, total. Wie gesagt, also bei meinem besten Freund aus der Schulzeit, ich glaube auch, der war 17 oder 18 oder so, das ist schon relativ früh, ne? Also hat man so ein bisschen, ja auch für sich selber, wurde man dann damit konfrontiert, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir in der familiären Situation, und dann weiß man schon mal, aha, wenn sich da irgendwie was komisch anfühlt oder so, sollte man am besten schnell zum Arzt gehen und wahrscheinlich sich dann auch regelmäßig selbst abtasten.
Ja, und wie gesagt, auch da ist es ja so, dass man trotzdem beim Urologen mal auftauchen kann. Urologe macht ja nicht nur die Prostata-Untersuchung oder die gucken auch nach den Geschlechtsteilen, die gucken natürlich auch nach den Nieren und Blase, und da kann ja immer irgendwas mal sein. Von dem her gesehen ist es nicht verkehrt, wenn man einfach da mal hingeht. Die Frauen haben natürlich den Vorteil, dass, oder wir Männer werden nach der dritten Kinderuntersuchung verabschiedet zum regelmäßigen Arztbesuch. Die Frauen gehen normalerweise geregelt zum Frauenarzt, wo natürlich dann da auch durch die Regelmäßigkeit auch Krebsvorsorgetermine dann wahrgenommen werden oder die Sensibilität dafür gesteigert ist. Und die Männer müssen dann auf einmal mit 45 zum Urologen. Und das ist natürlich dann auch peinlich, wenn man dann mal die Hoden gelangt kriegt, die vorher zurückgezogen kriegt, oder man Finger im Popo. Und dann sind die Männer, die starken Männer am Stammtisch, ich war mal ganz klein und ängstlich, und das ist einfach von, du hast es vorhin schon mal gesagt, die Verantwortung dafür, für seine Gesundheit zu tragen, ist eben selbst unterlegt. Manche müssen daran erinnert werden, aber ich denke auch gegenüber seinen Kindern, Familien, dass man da auch wirklich verantwortungsvoll mit umgeht.
Ja, das ist ein guter Punkt und eine gute Überleitung auf meine nächste Frage. Was hat dir zu der Zeit am meisten Sorgen oder Angst gemacht? Also einmal gibt's ja die Zeit davor, die du glücklicherweise regelmäßig beim Urologen warst und deswegen das dann ja auch frühzeitig erkannt wurde, aber wie hat sich dann die Situation in dem Moment sozusagen angefühlt, auch mit Hinblick auf Kinder, Familie, Fürsorge etc.?
Naja, das weiß jetzt jeder, der zuhört, der schon mal eine Krebsdiagnose gekriegt hat. Das ist natürlich erstmal ein Riesenschock, weil man sich denkt, man liest es immer irgendwie und denkt, na gut, mich kannst du treffen, wenn es sich dann selber trifft, ist erstmal das zu verarbeiten. Da ist aber jeder auch selbst anders. Es gibt ganz starke Typen, die dann eher an der Diagnose so fast zerbrechen. Es gibt Leute, wo man denkt, naja, die sind eigentlich gar nicht so stark gewesen im Leben. Werden auf einmal ganz stark. Und die Sportler haben dann auch irgendwie so dieses Kämpferherz. Ja? Das heißt, wir gehen das jetzt mal an und versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist auch natürlich nicht schlecht. Also das heißt, nach dem ersten Schock, nach dem ersten Tunnel, in dem man geht, dass man dann auch versucht, sofort rational an die Sache ranzugehen. Bei mir war das so, dass ich sofort gesagt habe, der Krebs muss raus, da gibt es keine Alternative dazu. Ich will nicht irgendwas in meinem Körper haben, was da nicht hingehört. Und zum Glück waren dann bei drei Arztmeinungen das alle gleich. Die haben gesagt, raus. Und dann kommt es halt darauf an, dass man auch den Mut hat, auch mal die eine oder andere zweite Meinung einzuholen und sich genau zu erkundigen, wer das auch operiert, weil es eine ganz schwierige Operation ist. Und da braucht man jemanden, der da viel Erfahrung hat. Und da wird natürlich auch nicht immer das Beste draus gemacht. Wissen wir aus Erfahrung, weil wir oft bei Selbsthilfegruppen dabei sind, wo natürlich so eine Operation auch nicht so gut verlaufen ist. Deswegen ist es wichtig, beim Operateur zu landen, der damit viel Erfahrung hat.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das mehr oder weniger fast ein Routine-Eingriff ist. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keinen Überblick darüber, ob es, wahrscheinlich gibt es Daten, aber wie die sich darstellen, wie viele Männer die Chance haben, sozusagen irgendwann mal so eine Diagnose zu kriegen. Weißt du darüber, Näheres? Hast du da Zahlen?
Ja, top of mind? Das weiß ich ja. Es erkranken jedes Jahr über 80.000 Männer an der Krankheit.
In Deutschland? Oder?
In Deutschland, ja.
Oh,
in Deutschland.
Wow.
Das ist die Krebsart Nummer 1 bei Männern. Das heißt auch, es sterben auch viele Männer mit Prostatakrebs, also nicht an Prostata, sondern an anderen Dingen. Weil der Prostatakrebs ist insofern heimtückisch, dass er relativ langsam wächst und dass er natürlich auch bis zum Schluss keine Probleme macht. Das heißt, wenn du Probleme hast mit Urin, Blut im Urin oder du Probleme hast im Wasserlassen, dann ist meistens schon der Krebs ausgetreten und dann ist es ganz schwierig, das auch in den Griff zu kriegen, beziehungsweise auch fast gar nicht mehr möglich. Und dann sterben jedes Jahr noch über 20.000 Männer an dieser Krankheit.
Wow. Und weißt du vielleicht auch, oder kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was dann operativ genau gemacht wird? Geht es dann in Anführungsstrichen nur darum, dann da einen Tumor sozusagen wegzuschneiden? Oder was ist die Prozedur, auf die man sich dann einlassen muss?
Ja, die Prozedur ist so, dass es verschiedene Therapiemaßnahmen gibt. Es ist ja auch immer abhängig vom Alter auch. Ne? Natürlich, jetzt haben wir in unserem Alter damals mit 47 war klar, das Ding muss raus. Da gibt es keine große Alternative dazu. Auch es war so absehbar, dass der Krebs eingekapselt ist und um die Prostata herum. Viele Männer denken ja, die Prostata hat keine große Funktion, so wie ein Blinddarm. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Sondern es läuft natürlich auch die Harnröhre über die Blase durch die Prostata. Die muss entfernt werden auch, die Harnröhre. Die muss gekappt werden bei der Operation. Mhm. Und es laufen um die Prostata ganz sensible Nervenstränge. Und wenn die angegriffen sind, wenn der Krebs ausgetreten ist, müssen die dadurch auch entfernt werden. Und dann
Verstehe.
Hat man tatsächlich Probleme mit der Potenz. Und die Inkontinenz, das sind so zwei Namen, Potenz, Inkontinenz, das sind natürlich zwei Schlagwörter, wenn wir die Männer nicht hören wollen.
Klar.
Das natürlich auch ein Gefahrenpunkt ist, wenn man zu spät dran ist. Wie gesagt, müssen diese Nervenstränge mit entfernt werden, dann hat man Probleme im Sexualleben. Und wenn man zu spät dran ist, ist auch der Blasen, von der Harnröhre, der Blasenhals dann betroffen und dann hat man auch Probleme im Wasserlassen. Die Fälle gibt es natürlich, das sind meistens die spät dran waren. Aber es gibt ganz viele, die früh in der Diagnose waren, die heute sehr gut weiterleben, so wie mein Bruder und ich. Es gibt verschiedene Operationstechniken auch. Da gibt es einmal das Da Vinci-Verfahren, das ist mit diesem 3D-Computer. Das ist natürlich ein bisschen operationsschonender wie die klassische, so wie wir sie gekriegt haben, wo das vorne dann ein großer Schnitt gemacht wird. Es ist sehr eng da unten. Ich kann das so erzählen, weil ich schon eine Operation gesehen habe live. Es ist ganz schwierig. Und das muss dann wirklich auch jemand machen, der da viel Erfahrung hat, weil es eine ganz sensible und defizile Aufgabe ist, das zu machen.
Verstehe.
Aber es ist eine schwere Operation, die fast 4 Stunden geht. Und von dem her gesehen, geht man als gesunder Mann eigentlich rein und kommt erstmal als Kranke raus. Aber das heißt, man muss sich danach auch wirklich erholen von dieser ganzen Thematik und das ist auch dringend notwendig.
Weil es auch vorher keine richtigen Symptome gibt dabei? Oder kann es das mal geben und was wären die?
Ja, also wenn man Symptome spürt, also wo man darauf aufmerksam wird, dass was nicht stimmt, dann ist es meistens schon spät. Das heißt, dann wird Blut im Urin sein oder man hat extrem Probleme im Wasserlassen, weil die Prostata dann auch sich vergrößert, dann drückt die auf den Blasenhals und somit immer ein Problem im Wasserlassen. Und dann hat man, und der Prostata gibt es, wenn er austritt, geht er relativ schnell über die Nymphen in die Knochen und dann ist es nur noch, es ist auch nicht mehr reparabel. Man kann zwar dann auch Chemotherapien, Hormontherapien machen, aber dann ist es nur noch eine lebenserhaltende Maßnahme, Verlängerung und ist aber auch dann in der Form nicht mehr heilbar.
Wow, das ist nochmal eine Aussage, die diesen jährlichen, wird dann glaube ich empfohlen, Check nochmal doppelt unterstreicht. Ne?
Ja, zumal es gibt ja so gewisse Krebsarten, wo man heute eigentlich auch nicht mehr dran sterben sollte. Das heißt, wenn man eine regelmäßige Magen-Darm-Untersuchung macht, ist ja auch nicht so, dass man das jede Woche machen muss, sondern das kriegt dann auch, das sagen einem die Leute auch, wenn man, das geht ja los mit kleinen Dingen, dann hat man einen Hautarzt, den man aufsuchen muss. Also an Hautkrebs muss man auch nicht sterben.
Da muss ich auch mal wieder hingehen, ja.
Und dann gibt es halt den Urologen als für Männer, der, wie gesagt, nicht nur die Prostata untersucht, sondern auch Blase, beziehungsweise auch Nieren. Und da muss man einfach auch die Verantwortung mitbringen, dass man, wenn sich was ergeben sollte, und es gehen ja trotzdem zu 80-90% Männer zum Urologen und gehen gesund nach Hause, aber es kann halt immer sein, dass sich irgendwas entwickelt. Und wenn man früh dran ist, ist heute wirklich vieles zu reparieren.
Mhm. Wie bereitet man sich auf so eine Operation vor? Ich habe im Dossier gelesen, ich weiß nicht, ob das du warst oder dein Bruder, hat sich die Spermien vorher einfrieren lassen. Aber gibt es da was, ja, wie gesagt, also wie bereitet man sich drauf vor? Was macht man? Gibt es da irgendwie auch Empfehlungen oder wie muss man sich den Prozess vorstellen?
Naja, man hat ja die erste Diagnose, heißt es, da könnte was sein. Der zweite Schritt ist dann diese Biopsie, wo dann auch ein Eingriff bedeutet, dass man, sagen wir mal, Gewebe entstanzt wird. Wenn man stanzt, dann holt es, kann man auch alles örtlich machen. Dann wird das Gewebe eingeschickt, dann dauert es meist so eine Woche, bis man das Ergebnis hat. Und dann muss man nochmal mindestens 6 Wochen warten nach dem Stanzen, bis dann eine Operation geben sollte, falls was gefunden wird. Das heißt, es ist natürlich eine lange Zeit. Es gibt ja heute Krebsarten, wo der Arzt sagt, es muss morgen raus. Das ist nicht der Fall, weil, wie gesagt, der Prostatakrebs relativ langsam wächst. Es kommt jetzt nicht auf einen Tag an, aber trotzdem ist es so, umso besser, umso schneller raus. Und die Vorbereitung auf die Operation kann nur jeder für sich selber entscheiden. Das ist natürlich eine Sache, die jeder mitmachen muss. Man muss circa eine Woche im Krankenhaus bleiben, kriegt dann auch einen Katheter erstmal. Und ich bin immer der Meinung, dass man dann auch direkt danach entweder in eine Kur geht oder in Urlaub geht und einfach versucht, dann mal mindestens 6 Wochen nach der Operation eine Ruhephase einzulegen, weil doch einige Dinge sich natürlich ändern. Mhm. Aber es ist alles nicht so, dass man gut damit leben kann.
Okay, verstehe. Stress ist da wahrscheinlich dann auch ein großer Faktor, dass man da einmal runterkommt und sich dann auch erlaubt, sich zu regenerieren.
Ja, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Männer, die einfach gesagt haben, Mensch, ich habe gedacht, ich bin unverwüstlich, wie Männer so sind. Und jetzt auf einmal kriegt man gesagt, das und das. Dann muss man auf einmal 4 Gänge zurückschalten im Beruf und viele machen das aus Eigenverantwortung, die dann einfach sagen, ja klar, für mich gibt es jetzt nur mich und meine Gesundheit, so war ich auch. Bin von heute auf morgen ausgeschieden aus dem Bundesliga-Traineramt, habe gesagt, jetzt komme erstmal ich. Gibt viele, tun sich damit schwer, weil sie denken, sie sind unersetzlich und gehen zu früh wieder in die Arbeit und geben ihrem Körper keine Gelegenheit zur Ruhe und von dem her gesehen kann man die wirklich nur empfehlen, dass man danach ein paar Gänge runterfährt. Und auch da ist es so, dass man natürlich von der Belastbarkeit her über die nächsten Jahre ein bisschen Einschränkungen haben kann. Von dem her gesagt, ist es ganz gut, wenn man seinem Körper die Ruhe gönnt. Und vor der Operation kann man versuchen, sich mental darauf einzustellen, beziehungsweise auch natürlich Sport zu machen. Schon mit Bauchmuskeltraining zu beginnen, ist mir gut, dass man so die Bauchmuskel- oder Blasenmuskulatur natürlich trainieren kann.
Verstehe. Also mir fällt auf, du hast ein wahnsinnig großes Wissen über das Thema, also nicht nur anatomisch, dass du sagst, du warst bei Operationen zum Beispiel mit dabei, sondern auch also irgendwie inhaltlich und präventiv. Woher beziehst du das? Ist das alles, weil du und dein Bruder selber betroffen waren oder bist du da in irgendwelchen Gremien unterwegs und wie siehst du da oder wie ist da deine Rolle besser gesagt?
Ja, unsere Operation ist ja jetzt schon 11 Jahre her und wir haben dann, nachdem wir uns entschieden haben, das öffentlich zu machen, unter anderem da auch bei Markus Lanz und dann auch natürlich in gewissen Foren und Sendungen, haben wir uns entschieden, das zu machen. Das ist unsere zweite so Lebensaufgabe geworden.
Ach, krass.
Und natürlich bewegen wir uns auch viel in den Kreisen, wo darüber gesprochen wird, gerade bei der auf dem DGU-Kongress, das heißt Gesellschaft für Urologie. Wir haben da natürlich mit sehr vielen Ärzten und Urologen zu tun. Wir sind im Patientenbeirat gewählt worden vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Das ist ein sehr renommiertes Institut, wo wir eine Patientenstimme auch kriegen.
Wie stellt sich das dar, so ein Patientenbeirat? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gibt halt dann auch jetzt immer mehr. In Amerika ist es schon klar, also bei großen Entscheidungen werden Patienten immer mit eingebunden, dass einfach die Patientensicht auch mal deutlich wird. Mhm. Weil viele Ärzte studieren ihr Ärzte-Dasein und vergessen, dass sie eigentlich in erster Linie auch da sind, um mit den Patienten in homogeneren Einfluss zu nehmen. Viele haben natürlich auch keine Zeit. Und das ist ganz wichtig, dass man auch als Arzt weiß, dass gerade eine Diagnosebesprechung beziehungsweise auch das Übermitteln einer Diagnose ein ganz entscheidender Punkt ist. Und da geben wir immer unseren Einfluss mit ein. Wir wollen natürlich auch, sind dann zweimal im Jahr auch vor Ort und kriegen dann auch mit, was in der Krebsforschung alles so passiert. Und immer wenn es dann darum geht, dass Patienten auch Einfluss nehmen können, dann sind wir da dabei, ein Gremium von 10 Leuten, und versuchen da auch mit Einfluss zu nehmen. Ja, und ansonsten sind wir natürlich motivierenderweise dabei. Unser Buch heißt ja auch Die Mutmacher. Das heißt, wir haben regelmäßig auch Seminare und Besuchen, wo wir Männern Mut machen, wo wir bei der DKMS live machen wir Workshops für Krebspatienten, nicht nur für Prostata, sondern für alle möglichen Krebs. Bei Cancer Survivor in Berlin sind wir aktiv. Das heißt, wir sind ja inzwischen schon bekannter in dem Bereich wie vielleicht früher im Handball, ja.
Krass, aber trefft der Vergleich. Wie würdest du es einschätzen, so deine Zeit? Ich meine, Handballtrainer würde ich mir auch vorstellen, ist fast ein 24-7-Job. Wie kriegt man das zeitlich unter einen Hut und was würdest du sagen, wie viel Zeit allokierst du auf dieses zweite Lebensthema ja eigentlich bei dir?
Naja, da wo ich arbeite, wissen natürlich auch die Manager oder die Vereine, dass ich da sehr aktiv bin und die unterstützen das am meisten auch mit. Das heißt, cool. Es ist schon so, dass wir im Jahr so mindestens mal 30, 40 Tage unterwegs sind in dem Thema und wow. Natürlich im Moment auch ein bisschen einfacher, weil viele Sachen natürlich über Videos, Zooms passieren. Das ist natürlich, sagen wir, für die Leute, die jetzt nicht so viel Reise oder Zeit haben, ganz gut, weil man dann das auch von zu Hause machen kann oder von unterwegs. Mhm. Aber wir sind schon viel unterwegs und das wird auch, denke ich, bis zum Ende unseres Lebens so bleiben.
Ja, coole Mission auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen oder beziehungsweise du hast es die große Hafenrundfahrt genannt. Wie läuft die Vorsorge denn ab? Also für vielleicht irgendwie Leute, die jetzt zuhören und sagen, macht Sinn, ich muss da wirklich hin. Wie läuft es ab, dass man denen da irgendwie vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, ich will jetzt sagen, die Angst nehmen kann, aber vielleicht irgendwie die Berührungsängste buchstäblich.
Ja. Naja gut, ich sag halt immer, vom Prinzip ist es völlig unkompliziert und geht in 15 Minuten ist die Sache erledigt. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine normale Untersuchung ist, ist es so, dass man dass der Urologe den Hodensack abtastet, dass er natürlich auch vielleicht nach einer Geschlechtskrankheit mal guckt, dass man mal den unteren Bereich mal abtastet, guckt, und dass man dann auch mit den Finger in den Po kriegt, dass der kann sich dann mit dem Finger die Prostata umkreisen, sodass er merkt, ob da irgendwie sich was Unrundes bewegt. Dann gibt es einen Ultraschall, wo man sieht, wie ist die Prostata vergrößert, weil die vergrößert sich automatisch im Alter. Mhm. Also haben viele Männer auch schon Probleme im Wasser lassen, nur weil klar ist, die Prostata vergrößert sich einfach. Und je nachdem, wie das ist, manche Männer merken das ganze Leben nicht, andere haben vielleicht da unten ein bisschen weniger Platz. Dann drückt es ein bisschen auf den Blasenhals, wie ich vorher gesagt habe. Da hat man das Gefühl, dass man entweder gar nicht mehr pinkeln kann oder muss ständig pinkeln, das gibt es auch. Also das sind alles so Dinge, die man im Urologen auch besprechen kann. Da wird ein Ultraschall gemacht von den Nieren, was natürlich auch mal wichtig ist, von der Blase. Und dann, wie gesagt, normalerweise noch ein Blutbild dazu, dass man den PSA-Wert abnimmt. Dann hat man in 15 Minuten ist man da durch. Und wenn alles gut ist, dann geht man nach Hause und weiß, alles ist gut. Und wenn was gefunden werden sollte, gibt es, ist ja nicht so, dass die Ärzte verzeihen, der muss operiert werden, sondern es gibt verschiedene Therapienarten. Mhm. Es gibt auch die Fall, dass man sagt, okay, da könnte was sein, dass man es erstmal beobachtet, wie gesagt, weil der Prostatakrebs ja sehr langsam wächst. Das kann man natürlich immer nur dann machen, wenn jemand regelmäßig drauf guckt, dann kann man auch sehen, was passiert. Vom Prinzip ist es so, es kommt am 15. Februar wieder eine Fernsehsendung jetzt, Stars gegen Krebs, wo ich dabei bin. Showtime of my life heißt es. Da wird es auch nochmal ganz genau gezeigt, wie so eine Untersuchung vor der Kamera stattfindet. Und da waren jetzt auch 7 prominente Männer dabei. Und viele waren auch noch nie bei der Vorsorge und waren total überrascht, wie problemlos und wie schnell es auch gegangen ist.
Mega gutes Format. Also ist somit auch Teil eurer Arbeit, die Aufklärung, sage ich mal, über das Thema und die Awareness, ganz einfach gesagt.
Ja, das ist einfach, das hat der Guido Maria Kretschmann ins Leben gerufen. Es war letztes Jahr, gab es die erste Sendung dafür. Das sind dann 8 Frauen und 8 Männer, die dann letztendlich auch einen Tanz einstudieren, am Schluss nackt auf der Bühne stehen. Das ist natürlich der Aufhänger, dass auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt wird. Mhm. Und das Motto ist dann einfach, traut euch, auch beim Arzt euch auszuziehen. So ist da der Hintergrund. Und dann geht es natürlich trotzdem um Männervorsorge. Es geht um Schicksale, die natürlich auch da gezeigt werden. Und das ist eine ganz tolle Sendung, wo natürlich auch viel darüber gesprochen wird, was man beim Urologen machen kann und was nicht.
Gibt es eine Statistik darüber, wie sich die Chancen verbessern, wenn es frühzeitig erkannt wird? In Prozenten oder irgendwie sowas?
Ja, das gibt es. Also wenn man frühzeitig dran ist, ist das, wenn man einen guten Operateur hat, bis zu 90% Heilungschance, sodass man also diese Inkontinenz, Impotenz sogar erhalten kann. Es gibt dann trotzdem ein paar Dinge, die sich ändern, dass man zum Beispiel keinen Samenerguss mehr hat, weil die Samenbläser an der Prostata dran sind. Das ist ja diese Vorsteherdrüse, die auch das Signal letztendlich gibt, dass jetzt irgendwas passiert. aber trotzdem hat man ganz normales, kann man ganz normales Sexleben haben. Man muss nur, wie gesagt, einen guten Operateur haben und muss früh dran sein.
Und dann ist alles in Ordnung, beziehungsweise haben wir eine 90%ige Chance. Wie läuft denn dein Leben heute? Ich meine, du hast das Thema durch, dein Bruder hat das Thema durch. Belastet dich das nochmal irgendwie im Alltag oder so? Oder ist das alles gut gegangen und durchgegangen?
Ja, es vergibt eigentlich keinen Tag, wo man mal kurz drüber nachdenkt, wieder wie heute, wenn man dann einen Podcast aufnimmt. Oder, total. Wie gesagt, ändert sich schon ein paar Dinge, ist ein bisschen empfindlicher, was die Blase angeht, weil gerade im Winter kann sein, dass man öfter mal auf Toilette muss. Einfach unsere Arbeit natürlich dazu auch. Aber wir haben ja auch ein zweites Buch geschrieben, Hurra, dass wir noch leben. Das heißt, da ist ja auch beschrieben, dass man gut damit leben kann, dass man auch lange damit leben kann. Wir werden also an allem sterben, nur nicht mehr an Prostatakrebs. Das heißt, es ist alles gut reparierbar, aber trotzdem bleibt, und das ist, denke ich, für alle Krebspatienten, die es mal hatten, bleibt Krebs natürlich immer auch im Kopf, weil man auch weiß, dass natürlich das auch an anderer Stelle wieder ausbrechen kann, mhm. Also eine andere Krebsart, und deswegen ist man natürlich etwas sensibler und etwas aufmerksamer und ändert natürlich auch an seinem Leben einiges, sodass man auch, so wie wir zum Beispiel, uns einfach mehr Zeit nehmen, um unseren Körper oder unseren Geist auch wieder zu regenerieren.
Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch ein Thema, was du nach vorne stellen möchtest oder was ich nicht behandelt habe.
Nee, ich kann nur alle auffordern, mit der Gesundheit verantwortungsvoll umzugehen. Es gibt viele Männer, die einfach Scham haben oder fühlen sich dann irgendwie nicht mehr so männlich, wenn sie zum Urologen gehen und denken, was ist das? Ich kann nur alle auffordern, das zu tun, weil es ist nach wie vor eine sehr, sehr gefährliche Krankheit, die auch dadurch den Tod führt.
Super, vielen Dank, Michael, für das Schlusswort und dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast und natürlich auch vorher schon dir die Zeit für das Thema genommen hast. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, bis bald.
Super, bis bald, Michael. Ciao.